Wir betrachten heute Morgen mit Gottes Hilfe das zweite Kapitel aus dem Propheten Jesaja unter der Überschrift Schwerter werden zu Pflugscharen, aber wann? Aber wann? Nun, vor einigen Jahren war ich mit einer Reisegruppe in New York, Manhattan, und da ist ja das UNO-Gebäude und da steht vor der UNO so ein Kunstwerk, wo eine Pistole ineinander verknotet ist, sodass man nicht mehr schießen kann. Und dann steht auch eine Figur, wo ein Schwert umgeschmiedet wird zu einer Pflugschar. Wunderbar, ja, wunderbar, dieses Motiv aus dem Propheten Jesaja, wir werden es gleich noch miteinander betrachten, oder auch aus dem Propheten Micha, Kapitel 4, das ist eine Stelle, die fast wortwörtlich parallel dazu ist, wo das auch nochmal beschrieben wird, was wir gleich hören werden. Die Frage ist nur, wann erfüllt sich das, dieser Zustand des Friedens, wo kein Krieg mehr geführt wird, wo die Menschen in Frieden leben, wo ein Herr auf der Erde sein wird, der sie mit Liebe, aber auch mit Wahrheit regiert. Viele meinen, die Menschheit müsse das aus eigener Kraft errichten, indem alle Regierungen, alle Staaten zusammenkommen, alle Wirtschaftssysteme vereinheitlicht werden, indem alle Religionen immer mehr vereinheitlicht werden, die große ökumenische Bewegung. Ist das biblisch so richtig? Nein. Ist es in der Bibel vorausgesagt? Ja. Es ist nämlich so, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Da sind wir uns hoffentlich alle einig und freuen uns darauf. Auch bereit für den Tag der Entrückung, wo wir nicht wissen, wann dieser Tag ist. Aber wenn er sichtbar wiederkommt, dann wird er sein Friedensreich errichten. Und da wird er regieren von Jerusalem aus. Da ist gerade der Prophet Jesaja sehr wichtig, wo diese Voraussagen zu finden sind. Über den Messias, der zum ersten Mal kommt, uns zu erlösen, der sein Leben hingibt am Kreuz auf Golgatha, Jesaja 53, die bekannte Stelle, das Kapitel. Aber der auch wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit und sein Reich errichtet auf der Erde. Und das ist zum Beispiel Jesaja 2 und auch viele andere Stellen aus den Propheten. Und natürlich in Offenbarung 20, die wichtige Stelle über das Millennium, die auch dort uns aufgeschrieben wurde, damit wir bereit sind. Nun ist ja so, dass Menschen versuchen, dieses Friedensreich vorwegzunehmen. Man spricht mit dem Fachwort von einem proleptischen Messianismus. Der Messias soll vorweggenommen werden, Prolepsis, bevor er eigentlich kommt. Die Menschheit selber, indem sie sich vereinigt, indem sie einen neuen Turm zu Babel baut, indem sie eins wird in politischer, wirtschaftlicher, technischer und religiöser Hinsicht, versucht dieses Friedensreich aus eigener Kraft zu erbauen. Und das wird aber münden in das Reich des Antichristen. Das heißt gegen Christus und anstelle von Christus. Die Reformatoren haben das Papsttum damit identifiziert. Ich persönlich würde eher sagen, der Antichrist, das erste Tier, nämlich aus dem Völkermeer, Offenbarung 13, das ist ein politischer Weltführer, Weltverführer. Und das zweite Tier von der Erde, das ist der falsche Prophet. Und das dürfte sich im Papsttum kulminieren, dass es schafft, sämtliche Religionen zu vereinigen. Was ja auch heute geschieht durch diesen Jesuitenpapst, der sich Franziskus oder Franziskaner nennt, der ganz besonders gefährlich ist, weil er so ein friedvolles, liebevolles Gesicht aufhat, aber durch charmante Umarmungsoffensiven versucht, ist alles in Ordnung mit dem Ton, sämtliche Konfessionen und Religionen zu vereinnahmen. Und das ist also alles sehr gefährlich und wir sollten darauf nicht hereinfallen. Jetzt wollen wir lesen, Vers für Vers, Jesaja Kapitel 2. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Jerusalem ist die Welthauptstadt des messianischen Friedensreiches. Es gibt auch andere Stellen, die deutlich machen, der Messias wird regieren von Jerusalem aus. Und deshalb ist es ein Wort über Juda und Jerusalem, das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, das von den Assyrern nicht besiegt wurde. Die waren ja verbündet mit Juda gegen das Nordreich, tragisch, dieser Bruderkrieg, ja, wir haben es gestern schon gehört, Kapitel 1 oder bei der Einführung. Und nun hat Jesaja Folgendes von Gott geoffenbart bekommen. Und das ist beeindruckend bei der Prophetie, jetzt diese Schau über Jahrtausende voraus bis in die Endzeit, bis in die allerletzte Zeit, sogar noch nach der Schlacht von Harmagedon, wenn der Messias regieren wird, wenn endlich Friede sein wird, wenn alle Reiche dieser Welt besiegt sein werden, wenn der Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden kommen wird, alle diese Reiche zunichte gemacht haben wird, symbolisiert durch die große Statue im Propheten Daniel Kapitel 2 und entlarvt im Propheten Daniel Kapitel 7 als diese bestialischen Gestalten, die die Grausamkeit und Brutalität dieser Weltreiche darstellen. Vers 2. Ja, es wird geschehen, und da steht jetzt die Zeitangabe, am Ende der Tage. Nicht vorher. Kein einziges Weltreich vorher konnte diesen Friedenszustand erreichen. Allein Jesus Christus, dieser Stein, der alle Weltreiche symbolisiert durch das Standbild, das Nebukadnezar geträumt hat, darstellen, der wird diese alle vernichten. Am Ende der Tage. Und da wird jetzt positiv gesagt, Vers 2, da wird der Berg des Hauses des Herrn, das ist der Berg Zion, wo der Tempel steht, des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden, besser übersetzt, alle Nationen oder Völker, werden zu ihm strömen. Wird es da noch Nationen geben? Ja, tausendjährigen Reich. Da werden nicht alle wiedergeboren sein. Da werden alle zum Zion pilgern und dort Weisung empfangen. Diese topografische, also erdbezogene Veränderung finden wir auch beschrieben in einer Parallelstelle. Ich habe das vor einem Jahr hier ausgelegt, beim Propheten Sahaja. Und zwar Sahaja Kapitel 14. Da steht in ähnlicher Weise gesagt, wenn der Herr auf dem Ölberg erscheint, da wird er sich spalten. Da Osten und Westen wird ein großes Tal entstehen und so weiter. Und dann heißt es, ab Vers 10, das ganze Land von Geba bis Rimmon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandeln wie die Araber, und Jerusalem wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und so weiter. Also Jerusalem wird erhöht sein, das Land außenrum wird sich erniedrigen, sodass Jerusalem wirklich, auch heute ja schon liegt es erhöht, man zieht hinauf nach Jerusalem, aber so wird es noch höher sein, weil das andere geebnet wird. Interessant, ja, auch durch dieses Erdbeben, das den Ölberg spalten wird, wenn der Herr kommt, da wird sich also sogar die Natur verändern in Jerusalem. Aber auch auf der ganzen Erde, es werden Inseln und Berge sich verändern, wird auch in der Offenbarung beschrieben. Und man wird sich verbergen vor den Felsen, die über die Menschen fallen werden, weil solche Katastrophen kommen werden. Das werden wir auch noch gleich hören. Und die Nationen werden zu diesem Zionsberg strömen, wenn Jesus dort regiert. Der Durchbohrte, ihn werden sie erkennen, den sie durchbohrt haben. So lesen wir in Sahaja 12, Vers 10. Vers 3. Und viele Völker oder Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über unsere Wege und wir auch seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Es ist also eine zentrale Regierung von Jerusalem ausgehend. Die Stadt des Friedens wird jetzt endlich wirklich die Stadt des Friedens. Bisher ist es ja die meist umstrittene Stadt der Welt, vor allem weil der Islam sie beansprucht. Al-Quds, die weit entfernte, da sei Mohammed zum Himmel geritten auf deinem Wunderpferd, und dieser Abdruck sei ja im Felsenturm zu sehen, und daher wird es als drittheiligster Ort des Islam beansprucht, auch mit Gewalt sehr stark immer wieder diese Konflikte. Aber Jesus wird dort regieren, der Feind wird das nicht verhindern können. Und dann wird Weisung von dort ausgehen, das gute Wort Gottes und auch die Orientierung für die Ordnung, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden oder den Nationen, besser gesagt. Und der Heiden stellt man sich jetzt einfach so gottlose vor, deshalb der Begriff Nation. Goyim ist hier besser, das sind die nicht-jüdischen Völker. Also auch die werden beteiligt sein an dieser Herrschaft des Messias. Es wird nicht nur Israel betreffen, aber von dort wird die Weisung ausgehen. Denn es gilt auch dann, das Heil kommt von den Juden. In Form des ersten Kommens Jesu, in Niedrigkeit, aber auch in Form des zweiten Kommens Jesu, in Macht und Herrlichkeit. Er wird Recht sprechen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Und jetzt kommt, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Heute haben wir gerade wieder gehört, es wird wieder eine große Truppenübung sein, die größte seit 25 Jahren, wo viele tausende Soldaten durch Deutschland ziehen. Ja, wozu das alles, wenn man doch das Weltfriedensreich hier errichten möchte? Weil man die Macht der Sünde übersieht, die im menschlichen Herzen wohnt. Der Egoismus, die Machtgier, jedes Volk will das Erste sein und so weiter und so fort. Gott hat die Völker geschaffen als Nationen mit ihrer eigenen Sprache, Kultur nach dem Torwart zu Babel. Der Globalismus ist nicht von Gott, sondern der wird die Wegbereitung des Antichristen sein. Aber auch ein übertriebener Nationalismus ist gefährlich. Wenn man sagt, nur wir sind die Ersten, auch das ist nicht gut. Man muss ja einen gesunden Weg finden. Was natürlich bei der UNO berechtigt ist, ist, dass man versucht, miteinander zu reden, miteinander einzugreifen bei Kriegsherden, bei Krisenherden. Aber man hat die übersteigerte Erwartung, dass der Mensch das ohne Jesus als den einzigen Friedefürsten tun könne. In Epheser 2 steht, er ist unser Friede, Christus. Und sie sagen zwar schon noch auch Jesus, aber Jesus und nicht Jesus allein. Und dann kommt der Götzendienst hinein, wir werden es noch hören. Und der Götzendienst hat immer das Gericht Gottes zur Folge. Das müssen wir auch dem Papst sagen, der denkt, wenn er alle Religionen zusammenführt, dann wird er einer der Weltfriedensbringer sein. Das ist gerade die Illusion, wo die Übertretung des ersten Gebotes, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wo das geschieht, ist gerade nicht Friede die Folge, sondern das Gericht Gottes. Das sieht man in der ganzen biblischen Geschichte und auch bis heute. Der Antichrist möchte dieses Friedensreich Jesu vorwegnehmen, aber er wird damit scheitern. Er wird nur 42 Monate regieren, so sagt es Gott in der Johannes-Offenbarung. Und das wird scheitern. Es gibt heute nicht nur die Friedensbewegung, sondern auch eine Art von Öko-Religion. Ich selber komme aus dieser ökologischen Bewegung, ich weiß das. Wo ich nicht gläubig war, dachte ich auch, wir können uns selber erlösen durch Umweltschutz, durch gesunde Lebensweise. Aber das ist alles vergänglich. Diese Erde hat keinen ewigen Bestand. Der Mensch nach dem Tod wird dadurch nicht gerettet sein. Und hier diese paar Jahre auf der Erde, das ist ja nur eine Prüfungszeit, ob wir den Herrn Jesus lieben, ob wir unser Leben Gott schenken, ob wir Kinder Gottes sind. Aber die Ökoreligion, die versucht, das ewig hier zu verlängern. Natürlich sind da auch gute Ziele. Ich bin auch nach wie vor für Umweltschutz. Aber wenn es zur Religion wird, ist es eine Ersatzreligion. Und dann ist es gefährlich. Ein Ersatzheilsweg. Christlicher Glaube ist ja keine Religion, sondern entspricht der Offenbarung Gottes und der Antwort darauf. Aber hier erfolgt eine Ersatzreligion und da werden sogar Kinder hierzu missbraucht, so etwa die Greta Thunberg, deren Kindheit zerstört wird, indem sie hier als Politikerin agieren muss. Und mir ist dazu eingefallen, auch in Jesaja 3 steht hier eine interessante Stelle, bezüglich dessen, wenn ein Volk wild wird und keine geordnete Regierung mehr hat. Da steht in Jesaja 3, das können wir leider nicht betrachten, weil wir nur 12 Einheiten haben, aber da steht in Jesaja 3, Vers 4, ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und in Jesaja 3, Vers 12 steht, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Nun, heute haben wir eine weibliche Kanzlerin und wir haben Kinder, 15-, 16-Jährige, die vor der UNO sprechen und die Politiker in Grund und Boden verdammen. Wie wagt ihr es, unsere Kindheit zu zerstören? Wie wagt ihr es, Ja, das ist natürlich sehr beeindruckend, aber mit welchem Hass und welcher Aggression das dort vorgetragen wurde von der Greta Thunberg, das hat mich doch überrascht, muss ich sagen. Wie kann ein 15- oder jetzt 16-jähriges Mädchen es wagen, völlig respektlos mit Regierungsoberhäuptern der ganzen Welt so zu reden? Ja. Das ist keine prophetische Art, wie sie das gemacht hat, sondern das war ein hassverzerrtes, aggressives Gesicht und eine rotzfreche Art von einem Kind, hier Menschen, die demokratisch gewählt waren, Regierungsoberhäupter, hier einfach wie die größten Trottel und Idioten, ich sage, Entschuldigung, wenn ich das Wort gebrauche, hier hinzustellen und sich haushoch über sie zu stellen. Also das Land wird immer mehr von Unmündigen, von Kindern oder auch von Frauen regiert. Ich habe nichts gegen Frauen, auch nichts gegen Kinder. Ich lieb alle Menschen, ja, so wie Gott sie auch liebt. Aber es gibt in der Bibel Ordnungen, dass nur die, die wirklich begabt sind und berufen sind, solche Funktionen ausüben sollen. Es gibt auch erst seit wenigen Jahrzehnten weibliche Regierungsoberhäupter. Das gab es die ganzen Jahrtausende nicht. Gut, das muss ich korrigieren. Es gab schon immer auch Königinnen. Das aber trotzdem, diese Stelle in Jesaja 3 ist doch sehr interessant, die an sich da sich auch kritisch ausdrückt. Weil es verkehrt die Hauptstellung des Mannes, die natürlich in erster Linie für die Gemeinde gilt. Christus ist das Haupt der Gemeinde, der Mann das Haupt der Frau. Und ein Stück weit hat es auch auf politischem Gebiet gegolten. Da ist natürlich nicht so entscheidend, im politischen Gebiet, aber doch sollte eine gute Regierung auch christlich geprägt sein. Und da sollten, ich verstehe das so aus dem Wort Gottes, sollten Männer diese Herrschaft ausüben. Und jedenfalls nicht Kinder. Es gab natürlich auch manchmal Könige, die im jugendlichen Alter berufen wurden, wenn ich an Josia denke, aber die hatten dann zumindest Ratgeber, den Priester zum Beispiel, den Hohepriester, die sie unterwiesen haben und sie haben auf sie gehört und dann war auch Segen darauf, wenn sie die richtigen Ratgeber hatten. Ich frage mich, ob die liebe Greta, ich habe nichts persönlich gegen sie, ich kenne sie auch persönlich bis jetzt noch nicht, ob sie die richtigen Ratgeber hat oder ob es falsche Ratgeber sind, die sie zu politischen Zwecken missbrauchen, die diese innerweltliche Ökoreligion vorantreiben wollen. Und die auch ganz klar verdienen wollen an zum Beispiel einer Atemluftsteuer, CO2-Steuer. Es kommt tatsächlich die Atemluftsteuer, denn wir alle produzieren laufend CO2 durch unser Atmen. Ja, also das ist nur ein kleiner Exkurs, weil das ja gerade sehr aktuell ist, diese ganzen Entwicklungen. Wir merken also, wie schnell man die Herrschaft des Messias ersetzt durch irgendwelche vergänglichen Dinge. Und hier Jesaja 3, sehr interessant, wo dann von falschen Regierungsformen geredet wird. Aber wieder zurück zu Jesaja 2, Vers 5. Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Hier ist wieder ein Aufruf, umzukehren, zum allein wahren Gott in der Heiligung und Nachfolge Gottes zu leben und in seinem Licht. Und nach diesem wunderbaren Vorausblick über Jahrtausende hinweg auf das messianische Friedensreich, das am Ende der Tage erst kommen wird, nach der antichristlichen Vorwegnahme, da kommt jetzt wieder ein Blick auf das, was im Volk läuft, damals, aber auch heute. Wie gesagt, ich lege ja Jesaja auch aktuell existenziell für uns aus. Brauchen ja nicht hier jetzt einen neuen Kommentar schreiben, da gibt es schon genügend Kommentare, sondern es geht um den aktuellen Bezug bei dieser Bibelwoche. Und ab Vers 6 sehen wir, was damals falsch gelaufen ist, welche Sünden getan wurden. Da wird jetzt eine ganze Reihe aufgezählt und das ist heute auch nicht anders, leider. Vers 6, denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Und jetzt kommen einige dieser Sünden. Denn voll morgenländischer, gemeint ist Zauberei, sind sie und Zeichendeuter wie die Philister und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet. Es wurde also Zauberei getrieben. Man hat sich dem Okkultismus geöffnet. Und wie sieht es heute aus? Bibelverse kommen kaum in Zeitungen, aber praktisch überall das Horoskop. Der Glaube an die Macht der Sterne, das ist der babylonische Götzenglaube, dass die Sterne Einfluss auf unser Schicksal haben würden. Zeichendeuterei, das glauben die Leute, aber an Jesus glauben sie nicht. Ist das nicht tragisch? Tragisch, wie der Teufel hier wütet und Menschen verführt. Nicht anders als damals. Der Sternenglaube ist eine viel größere Religion als der Jesusglaube in unserem Volk. Furchtbar. Wir sind alle hier aufgerufen zu missionieren und die Leute aus diesem Sündenschlaf des Okkultismus herauszurufen, einzuladen, dass sie umkehren. gibt ganz deutliche Warnungen vor jeder Art von Okkultismus, etwa im 5. Mose 18, ab Verse 9 folgende. Ich lese das jetzt nicht alles vor. 5. Mose 18, ab Vers 9, könnt ihr das nachlesen. Und da steht auch, sie haben sich mit fremdem Gesindel, wird hier bei Schlachter übersetzt, verbündet, also nicht den eigenen Glauben, den eigenen Gott verehrt, sondern andere Leute als Ratgeber genommen, niedrigeren Charakters, falsche Götter. Und wie sieht es heute in unserem Land aus? Da wird der Islam schon mehr hofiert, auch von Kirchenfürsten, ob es von katholischer oder evangelischer Seite ist, ist egal, von beiden Seiten schon mehr verehrt als Jesus Christus. Es ist ein Unding, wenn der Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, der derzeitige, gleichzeitig Mitglied im Kuratorium des Münchner Islamzentrums ist. Es wäre undenkbar gewesen noch vor einigen Jahrzehnten. Sein Vorvorvorvorgänger Dietz Wellbinger würde sich jetzt im Grabe herumdrehen, ja, wenn er das sehen würde, was hier geschieht. Und also heute verbünden sie sich mit falschen Religionen, mit anderen Göttern und leiten gleichzeitig noch große Kirchen. Und keiner scheint was zu sagen. Ja. Viele quittieren es durch Austritt, aber sonst hört man kaum, dass damit irgendein anderer Bischof was dagegen sagen würde. Ihr Land, in Vers 7 lesen wir weiter, ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze ist kein Ende. Das heißt, sie verlassen sich auf Silber, Gold, äußere Schätze und dann auch die Kraft der Rosse, die Kampfrosse. Ihr Land ist voll Rossen und ihre Wagen ist kein Ende. Da schlägt die Musik. Gerade hat wieder China seine Waffen vorgeführt. Ja, wie viele, ja, hunderttausende Soldaten sie sofort mobilisieren können. Ich muss da immer an dieses Millionenheer denken, was in der Offenbarung auch gegen Israel ziehen wird. Von China her gesehen ist das gar kein Problem. Ja, dieser König aus dem Norden, hohen Norden, da gibt es auch viele gläubige Chinesen, Gott sei Dank, aber insgesamt ist dieses Land immer noch vom Kommunismus geprägt und ist nicht freundlich, auf Israel zu sprechen. Auch da kann noch manches kommen. Wie es in Russland aussieht, wissen wir nicht, wie es sich weiterentwickelt. Auch das muss man alles beobachten. Diese Schlacht von Harmagedon ist ja in Offenbarung 16 vorausgesagt, wenn dann der Euphrat, der Weg über den Euphrat geebnet wird. Wollen auch da wachsam sein. Vers 8, auch ist ihr Land voll Götzen, das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Da gibt es eine schöne Parallelstelle beim Propheten Jesaja. Wisst ihr, in welchem Kapitel? Es gibt mehrere Kapitel, aber vor allem in einem Kapitel wird es so richtig schön besungen. Das ist ein Spottlied über die Götzen und die, die ihnen folgen. Jesaja 44. Könnt ihr gerne mal aufschlagen. Ich werde nicht alles lesen draus. Jesaja 44 heißt es in Vers 8b. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Ganz klar, nur ein Gott. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann Vers 9. Alle Götzenmacher sind nichtig, nicht wichtig, sondern nichtig, nichts. Und ihre Lieblinge nützen nichts. Das heißt dann Vers 11, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden mit diesem Götzenbild und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, so wie etwa bei dieser ökumenischen Weltreligion, wo in Assisi neben dem wahren Gott die ganzen Götzenanbeter zu ihren Götzen gefleht haben. Mögen sie alle zusammenstehen und noch so sehr vermischen alles, auch Jesus wird hineingezogen leider, obwohl er nichts damit zu tun hat. Aber mögen sie sich alle vermischen und zusammenstehen, sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden. Damals hat Papst Johannes Paul II. Gesagt, der Friede, der irdische Friede steht über den Unterschieden der Religionen. Welcher Trugschluss? Die Gottlosen haben keinen Frieden, lesen wir bei Jesaja. Und dann, wie entstehen Götzen? Der Kunstschmied hat eine Meißel, der Holzschnitzer spannt die Messschnur. Sie machen Bilder von Menschen, auch von Tieren, steht es im Römerbrief Kapitel 1. Und dann heißt es so schön, ich lese mal ab Vers 15, wenn dieses Holz gepflanzt wurde, dann heißt es, das dient dann dem Menschen als Brennstoff und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er sich auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Bild und fällt davor nieder. Aus Holz. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch, er brät einen Braten und sättigt sich, erwärmt sich auch daran und spricht, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Ja, merkt ihr, wie paradox das alles ist? Und dann heißt es als Urteil Gottes darüber, sie erkennen und verstehen es nicht. Denn er, Gott selber, denke ich, hat ihre Augen verklebt, dass sie nichts sehen und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand, dass man sich sagte, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt und über seiner Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Und aus dem Übrigen sollte ich nun einen Gräuel machen, sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen. Wer der Asche nachgeht, der hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, es ist ja Betrug in meiner Rechten. Ja, und wie ist es mit den ganzen Marien- und Heiligenfiguren? Darf man die vor denen sich verehrend niederwerfen? Auch nicht, auch nur gestützte Figuren. Nur den einzig wahren Gott, seinen Sohn Jesus Christus, dürfen wir anbeten und verehren. So sagt uns das Wort ganz klar. Denn die katholischen Heiligen sind nichts anderes als umgewandelte heidnische Götter aus dem Griechentum und aus dem Römertum zum Beispiel. Ja, Schutzgötter, Schutzheilige sind daraus geworden. Das ist nichts anderes. Das waren vielleicht zum Teil vorbildliche Menschen, aber wir dürfen sie nicht verehren oder anbeten. Ja, dann Vers 9. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann. Deshalb vergibe es ihnen nicht. Götzendienst ist eine unverzeihbare Sünde, außer natürlich, wenn der Mensch umkehrt und darüber Buße tut. Auch da gibt es noch die Möglichkeit, diese Götzen zu verbrennen und umzukehren. Ich rufe jetzt aber nicht zum Kirchenplünderung auf, wie es in der Reformation zum Teil getan wurde. Ja, man muss das behutsam machen, den Leuten erklären. Deshalb in evangelischen Kirchen sollten in der Regel keine irgendwelchen anbetungswürdigen Figuren stehen oder auch Bilder, die man anbetet. Wenn ich ein Bild habe, dann als Illustration der biblischen Geschichte, aber nicht um dazu zu beten, auch Ikonen und so weiter. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das Bilderverbot übrigens bezieht sich darauf, dass man die Bilder nicht verehren soll. Wenn ich jetzt ein Foto mache von jemand, ist es einfach ein Foto. Ich verehre ja diesen Menschen nicht, der darauf abgebildet ist. Versteht ihr den Unterschied? Okay. Und jetzt kommt noch das Gericht Gottes, wird hier beschrieben. Vers 10. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Das wird nachher noch mehrfach kommen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Aber diese Stelle, die erfüllt sich dann definitiv als letzte Stufe, vielleicht auch vorher schon mehrfach in der Geschichte Israels und der Gemeinde, wo das Gericht Gottes dann ergeht, aber definitive Erfüllung beim sechsten Siegel in der Offenbarung an Johannes. Vorher sind die ganzen Gerichte, die falschen Christusse, der auftritt, also getarnt als Engel des Lichts, und dann Hungersnöte, Kriege, Hungersnöte, Tod, und dann das fünfte Siegel, die Christenverfolgung, und das sechste Siegel dann, Offenbarung 6, ab Vers 12, als es das sechste Siegel öffnete, das Lamm öffnete es, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und jetzt kommt diese Parallele zu Jesaja 2. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer, das sieht man wieder, diese irdische Macht, ja, wo man selber das Reich aufrichten will, das Einheitsreich. Und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Dann hört man auch das Klopfen der Endzeit, so wie hier jetzt in der Heizung. Ich weiß nicht, wer da rumarbeitet. Ja. Aber das wird dann nicht lustig sein, sondern die Leute werden so Angst haben vor Gott, dass sie versuchen, sich in Höhlen, in Felsen zu verbergen. Das wird aber nichts nützen. Vers 11. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jedem Tag. Dann wird aller Selbstruhm des Menschen, selber das Friedensreich zu errichten, selber die Ökoreligion zu errichten, selber die große Weltökumene zu errichten, zunichte werden und allein Gott wird regieren durch seinen Sohn Jesus Christus, den Messias. Vers 12, denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Bei Gott ein kleines, den Hochmut des Menschen zu brechen. Guck mal, auch wir, wenn wir in der Blüte unseres Lebens sind, wie schnell kann das zu Ende sein? Eine Krebsdiagnose oder auch nur vielleicht eine Grippe, wo man noch so war, ich reiße jetzt Bäume aus und plötzlich liegst du nur noch im Bett und bist so schlapp und erschöpft. Ich hatte jetzt selber letzte Woche so eine kleine Darmgrippe, ja, wie fühlt man sich da elend und man denkt, hoffentlich geht es bald vorbei, man kann nur noch fliehen. So schnell kann alles sich ändern, kann alles erniedrigt werden. Wir lesen weiter. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Basans. Diese Zedern Libanons sind sprichwörtlich, wie gerade und groß sie sind, wie man da wunderbares Holz gewinnt. Ja. Und die Eichen Basans, allein schon auch die Eichen in Deutschland, wie ihr die seht, das sind ja die größten und mächtigsten Bäume. Habt ihr schon eine Eiche gesehen, die 300, 400 Jahre alt ist? Was ist das für ein Baum? Ja, da denkt man, kein Mensch kann die fällen. Aber heute mit der Motorsäge ist es auch kein Problem. Und um wie viel mehr kann Gott, der Herr, das tun? Über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen. Ja, Gott verändert auch die Topographie. Und ich bin überzeugt, die ganz hohen Berge, die wir heute haben, die sind Ergebnisse der Sintflut, wo die Erdplatten zusammengedrückt wurden und dann wurden diese riesigen Gebirge der Himalaya herausgedrückt. Habt ihr euch schon gewundert, wenn ihr in den Alpen wart, dass da solche Schichten sind, die so schräg stehen in den Bergen? Sieht man ganz klar, wie das herausgedrückt wurde, ja, aus dem Untergrund und dann nach oben gedrückt. Wer Augen hat zu sehen, der erkennt überall die Spuren der Sintflut, wo dieser unglaubliche Druck auf dem Erdboden gelastet hat und diese Bewegungen und dann wurden die großen Gebirge ausgedrückt. Und es heißt, die Wasser stiegen über die höchsten Berge, da war noch kein 9000 Meter hoher Berg da. Die wurden da erst geschaffen durch die Sintflut, ja, durch diese Folgen des Gerichts Gottes. Die höchsten Berge waren vielleicht ein paar hundert, maximal 1000, 2000 Meter. Alles andere ist dann, denke ich, erst entstanden durch den hohen Druck. Ja, dann heißt es auch über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer. Diese Befestigungen, die Menschen bauen, die gewaltigen Städte wie New York, auch die werden keinen Bestand haben. Das sind ja die höchsten Türme. Oder zurzeit in Dubai. Man versucht jetzt die 1000-Meter-Grenze irgendwo zu knacken. Bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Über alle Tarsis-Schiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Was waren Tarsis-Schiffe? Das waren Schiffe aus Phönizien vor allem, die eine gewaltige Handelsflotte hatten und viele Güter, gerade auch aus diesem Gebiet des heutigen Libanon, verbreitet haben über die Welt, über das Mittelmeer. Und da war viel Reichtum, damit gemacht wurde. Ja, diese Kleinodien, alles das wird auch keinen Bestand haben. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Hier wird ausdrücklich der Mann genannt, nicht die Frau. In Kapitel 3 werden die Frauen kommen, die so stolz mit ihrem Schmuck, mit ihren kostbaren Gewändern, ihren Gespängen sind. Auch über sie wird noch das Gerichtswort ausgestreckt. Aber hier, damals waren es Männer, ja, die diese Heere befehligt haben, die Reiche gebaut haben, Gewaltherrscher, allermeistens Männer. Und auch ihr Hochmut wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und jetzt kommt das Gericht über die Götzen, hinter denen, ja, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, Dämonen stehen, gefallene Engel. Es ist ja nicht so, dass da einfach nur Holz ist, aber wenn ein Mensch dieses Holz anbetet, dann kommt er in Kontakt mit den Dämonen, so wie bei jeder Form des Aberglaubens. Wenn du dich einem falschen Glauben öffnest, bekommen die Dämonen, die gefallenen Engel, Macht über dich. Das ist die Gefahr, ja? Deshalb lass die Finger davon. Aber deshalb, Vers 18, die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Man wird sie verbrennen Und die Dämonen, auch sie, werden in den Tartaros oder in den Abyssos, in diese Hölle für die dämonischen Wesen hinabgestoßen werden, wenn der Herr sein Reich aufrichtet. Nur am Schluss wird Satan nochmal losgelassen, nach den 1000 Jahren, um die Völker nochmal zu verführen. Das heißt, das ist eine letzte Prüfung nach dem 1000-jährigen Friedensreich des Herrn Jesus, wer wirklich ihn liebt, wer wirklich ihm dient, wer wirklich zu ihm gehört. Und die nicht echt sind, nicht wirklich dem Herrn hingegeben, die werden sich mit Gog und Magog vereinen und Gott wird sie mit dem Hauch seines Mundes richten. So lesen wir in Offenbarung 20. Das müssen wir an der Stelle jetzt doch auch aufschlagen, dieses wichtige Kapitel, ich glaube nicht jeder kennt es. Da, wo ja ausdrücklich von den 1000 Jahren die Rede ist, nach der Schlacht von Harmagedon. Die war ja in Offenbarung 19 beschrieben worden. Und da heißt es ja in Offenbarung 20, ich lese jetzt nicht alles, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Das heißt, in dieser Zeit hat er keine Macht über die Völker, auch nicht über die ungläubigen Menschen. Und da fällt viel Verführung weg, ist gar keine Verführung von Satan dann, aber sie sind trotzdem nicht alle gerettet. Ja? Stellt euch vor, der Teufel könnte nicht mehr Verführung in die Welt bringen. Da wird es uns allen leichter sein. Wäre alles einfacher, auch für die Ungläubigen. Würden nicht überall mit Bildern und Sachen konfrontiert, die vom Bösen sind. Und sie würden vielleicht noch nicht gerettet sein, aber sie werden nicht so viel angefochten und auch wir nicht. Und ja, dieser Engel, der von Gott gesandt ist, band den Satan 1000 Jahre, warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden, um diese letzte Sichtungs- und Prüfungszeit durchzuführen, Prüfung durchzuführen. Da heißt es dann ab Vers 7, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt Jerusalem, wo der Messias herrscht. Und jetzt kommt das Gericht, es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. So einfach, wenn Gott eingreift. Da muss gar nicht, keine lange Schlacht sein. Feuer vom Himmel, wie bei Sodom und Gomorra, und Ende dieser antichristlichen Mächte oder satanischen Mächte. Der Antichrist ist ja schon 1000 Jahre vorher gebunden. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde den Feuer und Schwefel sie geworfen, wo das Tier, also der Antichrist, ist und der falsche Prophet, das zweite Tier. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, ohne Ende. Genauso wie die Unerlösten oder Verlorenen, die Jesus abgelehnt haben. Und dann kommt das große Weltgericht danach, wenn ihr das lest. Ich habe ja die Offenbarung auch schon hier in mehreren Bibelwochen Vers für Vers mit Gottes Gnade ausgelegt. Ist auch alles veröffentlicht als Bücher oder auf CDs. Das könnt ihr dort nachlesen oder hören. Ja, und dann der Abschluss hier. Jetzt wird nochmal gesagt, nachdem die nichtigen Götzen gänzlich verschwunden sind, nochmal ab Vers 19, man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Herr seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen. Ja, dann werden sie es endlich erkennen, aber es wird für viele schon zu spät sein. Werden sie denken, Mensch, wie töricht, wie dumm war ich. Maulwürfe und Fledermäuse stehen für Nacht, für Finsternis, unter dem Boden oder bei Nacht aktiv. Das heißt, sie sind, haben sich dem Falschen geöffnet. Kein Zufall, dass auf den Moscheen der Halbmond steht, nicht die Sonne als Symbol, als ein Hinweis. Die Mondgöttin, Finsternis, Nacht. Aber wir sollen Kinder des Lichts und des Tages sein. Diese Ermahnung wird uns als Christen in den neutestamentlichen Briefen mitgegeben. Und jetzt steht es nochmal, Vers 21, dreimal und dreifach hier bekräftigt. Um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Ich erinnere an das sechste Siegel in Offenbarung 6. Diese fliehen dann vor Gott, anstatt sich zu freuen, dass er kommt. Wer aber zu Gott gehört, wer Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland in sein Herz genommen hat, wer gereinigt ist durch das Blut des Lammes auf Golgatha, der flieht nicht, der freut sich, wenn der Herr kommt. Und ich hoffe, wir alle gehören zu denen, die sich freuen dürfen, wenn Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Und jetzt ein letzter Appell, nicht auf Menschen und ihre Kraft zu vertrauen, sondern allein auf Gott, den Herrn. Vers 22, so lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat. Denn wofür ist er zu achten? Was sind wir Menschen? Eine Verbindung zwischen Erde oder Staub von der Erde, Adama, und ja, Atem, den Gott hineingeschaffen hat in jeden Menschen. Und wenn er den Atem zurücknimmt, wenn der Mensch stirbt, dann verwest, oder ja, manche verbrennen leider auch diesen Leib, dann geht das alles wieder kaputt, das Irdische, und wir bekommen aber einen neuen Auferstehungsleib. Jeder, ob er aufstehen will oder nicht. Der Ungläubige einen Auferstehungsleib für die ewige Verdammnis und Qualen der Hölle, und der Gläubige einen Auferstehungsleib für das ewige Leben und die Freude im Himmel. Und das ist die Entscheidung. Wofür entscheiden wir uns? Hast du dich schon entschieden für Jesus Christus? Wenn nicht, dann tue es heute. Amen. Jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen zum Gebet, soweit es möglich ist. Lieber Heiland, Herr Jesus Christus, danke, dass du uns die himmlische Hoffnung gegeben hast, bei dir zu sein. Und wir sehen, wie der Mensch versucht, hier ein ewiges, herrliches Reich aus eigener Kraft, ohne dich als den einzigen Weg zu errichten. Bewahre uns vor diesem Irrtum, rufe viele noch heraus. Ja, wir wollen für Frieden uns einsetzen, auch auf der Erde, aber wir wissen, dieser Friede ist vorläufig, vergänglich. Aber du wirst dein wahres Friedensreich errichten, das nicht mehr vergeht. Und dafür wollen wir uns vorbereiten, noch viele Menschen einladen, dass sie dich, Herr Jesus, in ihr Herz nehmen. Bewahre uns vor Irrwegen wie Ökoreligion oder falscher Friedensbewegung und lass uns deinen Frieden, dich als den Friedenfürsten verkündigen, vielen Menschen, damit auch sie gerettet werden. Rette noch viele heraus aus der Finsternis dieser Welt und schenk, dass wir bereit sind, dir zu begegnen, auch heute. Amen. Amen.